Big Show 138 und wir haben über Basketball gesprochen, jetzt sprechen wir über Football und wir haben eine ganz große Runde und eine ganz gut gelaunte Runde am Start. Wir haben zum einen Heiko Olderb, der geblieben ist, und wir begrüßen jetzt in den Leitungen zum einen Andreas Renner von Sky. Hallo Andreas.
Hallo.
Dann haben wir Jürgen Schmieder von der Süddeutschen. Hallo Jürgen.
Hallo, servus.
Und Christoph Fetzer ist auch dabei, der lässt es sich bei Almdudler gut gehen oder vielleicht nicht nur bei Almdudler, weil der wusste bis eben gar nicht, dass es um Football geht.
Doch, es ist noch Almdudler. Ich weiß nicht, was der Producer noch im Kühlschrank hat. Servus.
Ja, Super Bowl Woche ist es. Die beiden Kollegen, die jetzt in den USA sitzen, erstmal als Frage vorneweg, wie groß ist der Overkill schon in Sachen Berichterstattung, Vorberichterstattung zum Super Bowl? Macht ihr den Fernseher noch an oder lasst ihr ihn ganz aus, Jürgen?
Ach, bei mir läuft der jetzt den ganzen Tag. Also ich meine, gestern war ja dann der Media Day. Das läuft, lass mal so nebenher laufen, weil da gibt's dann die lustigen Geschichten, wenn dann Sherman wieder redet oder Marshawn Lynch irgendwie, der sich da verkriecht, weil er nicht reden will. Man verfolgt das schon alles, weil es ist ja irgendwie lustig. Und Mai, wenn man keinen Bock mehr hat, dann schaltet man einfach weg. Aber bei mir ist es noch nicht so viel. Also es ist ja jetzt eine Woche und ein paar Tage und das hält mir schon mal aus.
Ja, Heiko, Media Day war am Dienstag. Du warst vor Ort. Bist du denn dem Kollegen von Pulci über den Weg gelaufen, der irgendwie in Mozart-Kostüm unterwegs war?
Genau das. Und deshalb wird das immer mehr eine Clown-Veranstaltung, weil aufgrund solcher Leute, da war auch der eine im Superman-Trikot wieder oder im Superman verkleidet mit seiner Maske auf. Also wenn ich da NFL-Profi wäre, ich würde denen gar keine Antworten geben. Ich meine, das ist doch ein Zoo, das ist doch ein Zirkus da. Also ich finde es schade, aber die NFL will es anscheinend und es geht halt leider nicht mehr nur um sportliche Wahl. Anscheinend kann man die Woche oder die Vorberichterstattung nur mit sportlichen Themen nicht füllen und habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja, allein Marshawn Lynch, ich meine, dem hatte die NFL ja angedroht, wenn er nicht auftaucht, da jedes Team hat ja eine 60-minütige Media-Session da, wenn er nicht auftaucht, dann müsste er eine sechsstellige Strafe zahlen. Naja, da hat er sich dann überwunden und ist tatsächlich für 6 Minuten aufgetaucht. Und was aus diesem 6-Minuten-Auftritt da schon wieder für Stories geschrieben werden, ist Wahnsinn. Aber gut, wie gesagt, das muss ja irgendwie gefüllt werden. Übrigens, ich war überrascht, wie wenig in New York noch selbst vom Super Bowl zu spüren ist. Also in den vergangenen Jahren, da war halt egal, wo es war, hast du halt immer sofort, du bist gelandet in der Stadt, du bist angekommen, hast sofort gesehen, jawohl, wir haben bei dem Super Bowl. Und in New York ist es so gewesen, klar am Broadway, da sieht man es allmählich, da wird es ja aufgebaut, alles da, da werden auch 13 Blocks gesperrt. Aber ansonsten, sobald du von der 6., 7., 8. Avenue da weggehst, merkst du da nichts mehr. Es ist halt ein großes Event in einer riesigen Stadt. Und also auch so Flyer an den Straßenlaternen oder so Super Bowl 48, sowas habe ich alles überhaupt nicht gesehen. Da war ich schon überrascht. Und ein bisschen verwundert, weil wie gesagt, aus den Vorjahren war ich es halt von den anderen Städten anders gewohnt.
Also ich kann da aus meiner Erfahrung, wenn ich dieses Jahr nicht in den USA dabei bin, Folgendes berichten. Ich habe ja auch den Super Bowl ein paar Mal vor Ort kommentiert und ich weiß noch, als ich das erste Mal hingekommen bin, dachte, wow, das ist super, und da hat man die ganzen Informationen und dann habe ich mir alle Zeitungen gekauft, die es gab, und dann war man dann eine Woche da und so nach 3-4 Tagen habe ich dann irgendwann gemerkt, jetzt habe ich aber wirklich alles schon 3-mal gelesen. Und das ist für einen Kommentator dann letzten Endes auch kontraproduktiv, weil man hat so viele Geschichten auf Lager, dass man dann an den Punkt kommt, wo einen das Spiel fast stören würde, weil man gar keine Zeit hat, seine blöden Geschichten zu erzählen. Und da habe ich dann irgendwann auch gesagt, okay, jetzt Schluss hier mit den ganzen Zeitungen, weil das ist wirklich dann so der totale Overkill, wo man dann irgendwann alles 3-mal gehört hat und dann ist es wirklich nicht nur gut, sondern zu viel.
Aber Andreas, die Zeitung hättest du doch gar nicht kaufen brauchen. Die liegen doch im Media Center immer kostenlos aus.
Vielleicht habe ich auch welche im Media Center kostenlos mitgenommen. Aber du darfst natürlich auch nicht vergessen, wenn man vor Ort ist, zum Media Center hinzufahren, ist auch schon eine größere Aktion. Das kann auch mal einen halben Tag dauern, wenn es blöd läuft.
Kommt immer drauf an, ja, wo das ist. Also das ist ja jetzt wieder auch so ein typisches Beispiel in den vergangenen beiden Jahren. Ich habe es geliebt. In Indianapolis. Da war alles mit dieser Fanmeile-Stadion im Media Center, das war auf einem, sag ich mal, 3 Kilometer Radius. Und da bin ich zu Fuß vom Media Center rüber ins Stadion gegangen und vergangenes Jahr in New Orleans genauso. Und jetzt ist wieder so, hier, das erinnert mich jetzt New York so ein bisschen wie Dallas 2011, wo du halt 45 Minuten mindestens. Gestern war ja, also am Dienstag war ja kein Verkehr zum Media Day raus, ins Prudential Center, wo die New Jersey Devils ja spielen. Das war schon, hat schon eine Stunde gedauert. Ich glaube, der Media Shuttle da von Manhattan, vom Media Center halt, der wird am Sonntag, also da kannst du bestimmt, wenn es nicht wieder Polizeieskorte gibt, kannst du da eine Stunde, mindestens wahrscheinlich sogar anderthalb Stunden rechnen. Und das ist halt schade. Also das ist so ein bisschen die Party, das ärgert ja auch die Leute in New Jersey, weil alle reden nur vom Super Bowl in New York und das Spiel findet in New Jersey statt, aber die Kohle, die lassen die Leute in Manhattan, also in New York, in den Clubs, in den Bars da.
Ja, so ist also der Super Bowl. Was hast du mitgenommen vom Media Day, Heiko, jetzt persönlich? Gab es da irgendwas Interessantes außer halt den verkleideten Journalisten und dieses Wundern über was Sherman sagen könnte und dieses Wundern über was Lynch nicht sagen könnte?
Also ich war verwundert, es war alles nur Nummer kleiner. Man sollte ja immer denken, New York ist nur Nummer größer, aber dadurch, dass es halt diesmal halt nicht im Footballstadion war, wie in der Vergangenheit immer, unter anderem halt in Indianapolis und in New Orleans in den vergangenen beiden Jahren, wo ja auch erstmals Zuschauer erlaubt waren. Ich glaube, in Indianapolis waren es vor zwei Jahren 25.000. Gestern waren es, meine ich, 7.000 halt in dieser Eishockey-Arena von der einen Seite. Die haben da 28,50 gezahlt für Eintritt. Und es war halt, na klar, wenn halt sich alles nur auf einer Eisfläche abspielt, anstatt da auf einem großen Footballfield, dann ist es halt kleiner. Das hat mich schon überrascht. Ansonsten, was Sherman und die alle gesagt haben, das hat mich total, das hat mich überhaupt nicht interessiert, sondern ich war nur auf Derek Coleman fixiert, finde seine Story unwahrscheinlich. Er ist halt der erste gehörlose oder quasi taube Offensivspieler der Liga, der ist halt generell der Liga und er spielt jetzt halt im Super Bowl und seine Geschichte finde ich so beeindruckend und ich stand da 30 Minuten neben ihm und habe danach auch noch Pete Carroll, Russell Wilson, Michael Bennett und Golden Tate nach Sherman, Derek Coleman befragt. Die haben alle nur in den höchsten Tönen und wirklich mit beeindruckender Stimme von ihm gesprochen, was er halt für ein Typ ist. Und der Golden Tate sagt auch, das ist halt einer, du musst dir mal vorstellen, du wirst von klein auf an gehänselt und du kriegst immer nur wieder zu hören, du kannst das nicht, du wirst das nicht schaffen, etc. Und irgendwann glaubst du das einfach, weil klar, alle sagen dir das. Und er hat trotzdem weggehört, hat das ignoriert, ist trotzdem eisern seinen Weg gegangen. Und das zeigt eigentlich, wie mental stark dieser Mensch ist. Und das sind halt so diese schönen Geschichten im vergangenen Jahr. Fand ich es toll mit Michael Oher, kennen wir alle die Geschichte The Blind Side, ist ja seine wahre Geschichte. Das war halt auch so eine tolle Geschichte. Und das ist für mich persönlich ist halt Derek Coleman in diesem Jahr diese tolle Geschichte. Weil Peyton Manning, klar, das kennen wir alles, ne? Aber ich finde halt diese Geschichten am Rande so über Leute, die halt nicht die große Position spielen, die halt nicht so im medialen Mittelpunkt stehen, das finde ich immer toll. Und da, wie gesagt, das hat mich total beeindruckt. Ein unglaublich toller Mensch, auch obwohl er halt diese Sprachbehinderung und Hörbehinderung hat, wie er sich artikuliert, ganz, ganz toll, also einfach beeindruckend.
Ich bin ja schon beruhigt, dass du nicht zu Wes Welker gegangen bist und gefragt hast, wie viele Bälle er am Sonntag droppen will, sonst wirst du dich wahrscheinlich auch nicht jetzt mit uns unterhalten. Christoph, warst du schon mal beim Super Bowl?
Nee.
Okay, sind wir schon mal zwei hier in der Runde. Jürgen, wie sieht's bei dir aus?
Damals in Detroit.
Okay, das heißt, du warst schon mal bei einem. Christoph, wenn du das jetzt so hörst, was die Kollegen, die vor Ort waren, so erzählen, also nichtsdestotrotz, also ich würde es mir schon, glaube ich, gerne mal antun. Wie sieht es bei dir aus?
Den Media Day oder insgesamt die Woche oder den Super Bowl?
Wie gesagt, die gesamte Woche des vorm Super Bowl und des Spiels.
Ja, ich bin ja insgesamt da so ein bisschen Purist, also ich finde das dann tatsächlich auch ein bisschen overhyped, aber ich glaube, Heiko hat dann das jetzt auch ganz gut geschafft, da die wichtigste Geschichte rauszugreifen. Weil dieses ganze Sherman, Blabla und was weiß ich, die Geschichte mit Lynch und so weiter, ich glaube, das kann man auch nachlesen. Da braucht man nicht vor Ort sein und das interessiert mich jetzt auch wirklich nicht so groß. Aber solche Geschichten, wie die Heiko jetzt gerade eben geschildert hat, die sind schon interessant. Und wenn das dann rauskommt aus dieser Woche oder auch aus dem Media Day, dass dann da der Fokus drauf gelegt hat, dann finde ich es in Ordnung. Aber Nikola, ich würde die Woche mir auch antun, wenn ich dann danach im Stadion sein dürfte. Also so sehr Purist bin ich dann auch nicht.
Aber gut, dann wartet einfach die nächsten Jahre ab. Da geht's in wärmere Regionen halt, Arizona, San Francisco, Houston. Wie gesagt, in New York, es ist wirklich kalt. Und dann, wenn der Winter um die Ecken weht, da Manhattan, die Häuserblocks, alles. Also es ist kalt und es ist halt ungewohnt. Und die NFL bricht ja sogar für diesen Super Bowl mit ihren eigenen Statuten, weil es ist in den Regularien festgeschrieben, dass der Super Bowl nicht in einer Stadt oder bei einer Temperatur von unter 50 Fahrenheit, das sind 10 Grad, ausgetragen werden darf. Oder wenn, dann halt nur überdacht. Und für Sonntag sind Frost und Schnee-Regen-Matsch vorausgesagt, also so um die 0 Grad, minus 2 Grad. Und ja, aber New York, da machen sie halt die Ausnahme, ne?
Ja, aber ich hab vielleicht noch eine kleine Geschichte für euch, Nicola und Christoph, wenn ihr noch nicht mit dabei wart. Bei mir war es vor ein paar Jahren in Houston, der Super Bowl, wo mir dann so im Gedächtnis geblieben ist. Wir waren da im Hotel relativ weit außerhalb und ein oder zwei Tage vorm Spiel ist dann in der Innenstadt riesige Party gewesen, wo also Bands gespielt haben und die ganze Innenstadt, da war an jeder Ecke Action. Nur du guckst dir das dann an im Fernsehen und dann hörst du dann, in dem Moment, wo du noch überlegst, gehe ich dahin und wann gehe ich dahin, hörst du kommst schon mit dem Taxi nur auf 7 Meilen ans Stadtzentrum ran, weil alles total überlaufen ist. Und da muss ich dann ganz ehrlich sagen, muss ich nicht haben.
Aber ist es nicht besser, dass der Super Bowl in New York stattfindet, wenn ich mir jetzt gerade so die allgemeine Wetterlage in den USA anschaue? In Atlanta geht wohl gar nichts mehr. Auch in Louisiana und in Alabama ist wohl wegen Schnee der Notstand ausgerufen. Ich meine, wenn schon der Winter so krachend seine Visitenkarte abgibt, dann doch lieber in einer Stadt, die das noch halbwegs gewohnt ist, als jetzt in New Orleans, wo sie wahrscheinlich erstmal googeln müssen, was das weiße Zeug ist, das da vom Himmel runterkommt, oder?
Ja, also wie gesagt, außer der Temperatur. Ich persönlich, also ich bin ja auch als Norddeutscher oder generell wir als Deutsche, wir wissen ja, es wird kalt im Winter und das stört mich auch gar nicht so. Übrigens sollen die, habe ich jetzt gehört, die Presseplätze da, obwohl wir draußen sitzen als International Media, sollen die beheizt sein, aber der Army hat ja sich ohnehin noch nie Gedanken gemacht über Umweltschutz. Aber mich stört halt nur, oder ich bin gespannt, was mein Computer, mein Laptop machen wird, wenn es da wirklich 3 Stunden lang geregnet oder schneit, wie der das dann durchhält.
Ja, aber ich verstehe jetzt diese Motzerei immer nicht. Also irgendwie vor 2 Jahren hat man sich dann drüber gefreut.
Da kommt der Süddeutsche, endlich, da kommt der Süddeutsche, jawohl, Jürgen.
Naja, okay. Aber selber im warmen LA sitzt, ne? Darf man nicht vergessen.
Ja, ist mir bewusst. Also klar, man hat die Möglichkeit, man kann auch immer nach Florida oder nach LA gehen oder nach San Francisco oder Arizona.
Nach LA kannst du eben nicht gehen, weil ihr kein Team habt. Und der wird ja nur da gespielt, wo ein Team ist.
Ja, bis 2016 ist vergeben und danach haben wir ein Team, das sogar des Super Bowls würdig sein wird und wahrscheinlich das beste Stadion der Welt.
Bis 2017 ist vergeben sogar. Entschuldigung, dass ich.
Ja, also dann ist ja alles in Ordnung. Dann kann man das gut nach LA vergeben. aber ich weiß nicht, also man wollte doch unbedingt diesen Super Bowl in Cold Weather, in einem freien Stadion und zurück zu den.
Naja, man wollte unbedingt. Wer war denn Mann? Die NFL, die Kohle schaffen wollte. Nein, aber
als der vergeben wurde vor 3-4 Jahren, hieß es, Mensch, cool, nicht immer nur im Süden, nicht immer nur im Dome, sondern es ist in Ordnung. Und jetzt kommt plötzlich, Mensch, da könnte es ja kalt werden, da könnte es ja schneien. Ist es Wettbewerbsverzerrung, dass hier der arme Peyton im Schnee werfen muss? Macht es den Zuschauern Spaß? Ja, Leute, dann darf man es nicht hinvergeben. Also das ist so, da muss man dann vorher drüber nachdenken. Das ist genauso wie, als würde man jetzt, keine Ahnung, eine Fußball-WM in die Antarktis oder nach Katar vergeben und sich danach beschweren, dass es heiß kalt wird. Ja,
das soll ja vorgekommen sein.
Ja, genau. Also ich weiß es nicht. Das ist so, den gibt's jetzt da und dann kann man vielleicht die Konsequenzen rausziehen und dann sagen, okay, das war jetzt vielleicht die falsche Entscheidung. Chicago, solange die keinen Dome haben, fällt halt aus. Aber nun ist das Ding da und da muss man damit umgehen, finde ich.
Du, ganz ehrlich, Jürgen, mir ist das ja auch egal. Also ich hab da meine Credential, aber da sind natürlich auch Leute, die zahlen richtig hohe vierstellige Beträge, nur darum einmal schön schockgefrostet zu werden, 3,5-4 Stunden, ne?
Ja, aber das müssen die doch nicht machen. Also es ist ja nicht so, dass da jemand gezwungen würde, sich eine Karte zu kaufen. Also dass da jemand daheim hockt und sagt, ach herrje, jetzt muss ich mir eine Karte für die Super Bowl kaufen. Also so ist es ja nicht. Wer eine Karte kauft, der weiß, da kann es kalt werden. Wenn einem das was ausmacht und wenn einem der Verkehr was ausmacht, ja, dann nimm halt den nächsten Super Bowl. Also das finde ich echt doof. Also dann kauf keine Karte, sondern überlasse einem, der mit dem Wetter umgehen kann.
Hier im Studio fangen übrigens die Almdudler-Dosen zum Rotieren an. Das heißt, für mich, glaube ich, wir müssen ein bisschen über Sportliche sprechen.
Also ich würde übrigens vorschlagen, dass ihr im Studio jetzt nur um das Wetter in New York nachfühlen zu können, bitte mal die Heizung ausstellt, okay?
Wir haben das Fenster aufgemacht. Wir haben das Fenster aufgemacht und lassen uns gerade hier den Schnee ins Gesicht wehen. Ich meine, ein Oberbayer und ein Österreicher, was wollt ihr? Was wollt ihr? Wir haben überhaupt keine Probleme mit dem Wetter. Also, Andreas, Offense Denver gegen Defense Seahawks, beziehungsweise vielleicht dann doch Laufspiel Seahawks gegen die Defense der Denver Broncos. Was wird da deiner Meinung nach den Ausschlag geben?
Also das interessante Duell ist natürlich Offense Denver gegen Defense Seahawks, weil ein Duell auf diesem Niveau zwischen der besten Offense der NFL und der besten Defense der NFL hat es vielleicht in der Geschichte des Super Bowls noch nie gegeben. Und ich denke, es wird sehr, sehr interessant sein, wer da am Ende die Oberhand behält. Denver ist ein Team, das sehr viel von seinem Passspiel lebt, das sehr präzise ist im Passspiel, wo die Routen genau gelaufen werden müssen von den Receivern wo alles mit ganz viel Genauigkeit durchgeführt wird. Und Seattle ist eine Defense, die sehr stark auf Körperlichkeit setzt. Und die werden natürlich versuchen, die Broncos zu stören. Die werden versuchen, die Receiver der Broncos am besten schon zu Beginn ihrer Passroute zu schubsen. Die werden versuchen, das Timing kaputt zu kriegen, dass Peyton Manning den Ball länger halten muss. Wenn der dann den Ball länger hält, haben sie vielleicht auch eine Chance, ihn zu sacken, weil Manning eigentlich einer ist, der üblicherweise den Ball so schnell wirft, dass die Verteidigung zu ihm gar nicht durchkommt. Also das wäre so ein bisschen das, was man von den Seahawks erwarten kann, dass die also da physisch rangehen und dass die versuchen, körperlich die Denver Broncos zu beeindrucken. Umgekehrt gibt es natürlich auch, wenn eine Mannschaft so agiert, gibt es natürlich auch Mittel und Wege, das zu bekämpfen. Zum Beispiel, indem man Receiver in so einer Bunch-Formation, also relativ nah beieinander stehen hat oder sogar hintereinander, sodass die Abwehrspieler nicht Manndeckung spielen können, was Seattle am liebsten tut. Und dann ergeben sich eben Möglichkeiten. Also das sind so ein bisschen die Sachen, auf die man dann achten kann. Was lässt sich Denver einfallen, damit die Receiver möglicherweise am Ende dann eben doch ihre Freiräume finden und Manning sie bedienen kann. Ich glaube schon, dass das der interessantere Teil der ganzen Angelegenheit ist. Wenn es aber Seattle dann irgendwann mal schafft, Denver zu stoppen, und ich glaube, die Chancen dafür stehen relativ gut, wenn Seattle einigermaßen erfolgreich Defense spielt, also Denver unter, sagen wir mal, 25 Punkten hält, dann haben die Seahawks selber eine Chance und dann ist natürlich ganz klar, die haben ein vollkommen anderes Offensivsystem, die wollen mit Marshawn Lynch mit Power durch die Mitte laufen, wollen den Ball lang in den eigenen Reihen halten, wollen dafür sorgen, dass Peyton Manning selber eben auch viel Zeit an der Seitenlinie verbringen muss. Das ist der andere Teil der Rechnung. Und die Sache ist, wenn es der Defense gelingt, der Seahawks, sagen wir mal Denver bei 21 bis 25 Punkten zu halten, sind sie dann selber auch in der Lage, die entsprechende Anzahl von Punkten zu produzieren, um das Ding zu gewinnen. Also das eine funktioniert nicht ohne das andere. Insofern ist es kein, ist das wichtiger oder das wichtiger, sondern es muss eben an beiden Enden funktionieren. Ich bin mir nur relativ sicher, wenn es ein Punktefestival wird, dann wird Seattle das nicht gewinnen können. Ich glaube aber nicht, dass das den Seahawks passiert.
Jürgen? Na, aber ich glaube, das ist ja genau der Punkt, worüber zu wenig diskutiert wird. Also man diskutiert viel zu viel über Denvers Offense und Seattles Defense. Sondern ich glaube ja tatsächlich, dass 40 Minuten des Spiels wir genau das andere sehen werden. Wie du gerade vollkommen richtig sagtest, die Seahawks, die werden viel laufen, die werden viel Zeit von der Uhr nehmen wollen. Ich glaube, die Chargers haben das sehr gut gemacht im Herbst mal beim Regular Season Game. Die waren, glaube ich, 41 Minuten auf dem Spielfeld. Sie haben dann trotzdem verloren gegen Denver. Aber das, glaube ich, wird die wirklich diesen Super Bowl entscheiden. Wie lang kann die Offensive der Seahawks auf dem Feld bleiben und wie viele Punkte können sie damit erzielen? Also nur Zeit von der Uhr zu nehmen ist es ja dann auch nicht, sondern wie viele First Downs kannst du holen? Kann Wilson auch mal eins erlaufen? Geht Lynch in Beast Mode und schafft wieder so einen 50, 60 Yard Lauf? Also ich glaube, man spricht derzeit viel zu wenig über das Duell Seattles Offensive gegen Denvers Defensive, weil die sind beide auch nicht schlecht, wirklich.
Und was wir auch nicht außer Acht lassen sollten, wir reden ja über eine der verletzungsanfälligsten Sportarten, sagen wir wirklich so, was ist, wenn bei Seattle Marshawn Lynch gleich in der ersten Aktion ziemlich früh ausfällt, verletzt? Ja. Dann musst du natürlich auch einen Plan dafür im Hinterkopf haben, ne?
Ja. Also es geht jetzt und dann läuft er wieder.
Ja, in dem Wetter, du musst ja, also der es ist ja kein Rasen, es ist ein Turf. Wenn es da regnet, wenn es da schneit, das Ding ist glitschig wie Sau. Also wer einmal auf so einem Turf, auf so einem nassen Turf dann gelaufen ist, der weiß, das ist so ein bisschen wie Schlittschuhfahren kann es sogar werden. Da kann auch schnell mal passieren, dass du dir was zerrst, dass du dir was reißt. Also das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt von Heiko.
Gibt es in Oberpfalz ganzjährig bei euch, oder, Jürgen?
Ja, es gibt bei uns ein und wir haben da im Winter manchmal trainiert. Also wenn da Schnee liegt, ist es kein Problem, dann spielst du auf Schnee. Aber wenn das Ding nass, also so richtig nass und glitschig wird, dann ist das super unangenehm. Da vor allem diese schnellen Richtungswechsel zu machen, ist fast unmöglich.
Ich habe trotzdem so ein bisschen den Eindruck, es verschiebt sich so das Ganze ein bisschen in Richtung Denver, die Sympathien auch und die Tipps. Kann mit Peyton Manning zu tun haben, aber Nicola, und damit wieder rüber zu dir. Statistik spricht für die Defense im Super Bowl. Also wenn die beste Defense der Liga im Super Bowl gestanden ist, dann hat sie auf jeden Fall einen besseren Rekord bis jetzt, als wenn die beste Offense im Super Bowl gestanden ist. Und dieses Mal haben wir halt die beste Offense gegen die beste Defense.
Ja gut, diese Statistiken, das lässt sich ja beliebig biegen. Ich glaube, die letzten vier Super Bowls war immer der erste Gegner von Philadelphia, der Super Bowl-Sieger. Das waren diesmal die Chargers, die dürfen sich nicht dabei. Also das ist immer so eine Geschichte. Ja, also ich habe das Gefühl halt, wenn man sich die Saison anschaut, dass so die Defenses dass der so eine Peyton-Offense irgendwie mal die Überhand gewinnen kann gegen Defenses. Wir haben es gegen Baltimore gesehen, wir haben es gegen Dallas gesehen. Was dann auch mal passieren kann, wenn der wirklich mal ins Rollen kommt und Zeit bekommt zu werfen. Also deshalb bleibe ich bei diesem Schlüssel.
Ja, aber warum? Warum kommst du auf die Idee, dass das passieren wird? Also ich meine, ich finde halt bei Seattle darf man nicht unterschätzen, wie gut die sind. Ja, und wie viel von dem, was der Gegner gerne macht, sie in der Lage sind, wegzunehmen. Also das geht gar nicht darum, dass ich Peyton Manning nicht den Titel gönne. Das ist überhaupt nicht der Fall. Ich bin nur skeptisch, dass Denver auch nur annähernd so in der Offense spielen kann, wie wir das von denen kennen. Vielleicht haben sie auch noch was Cleveres in der Hinterhand. Die haben ja auch noch einen Running Back. Die Laufdefense von Seattle ist nicht so gut wie die Passverteidigung. Aber es ist halt gerade so. Und das ist ja auch das Faszinierende dabei. Deswegen können wir hier jetzt uns alle möglichen Szenarien ausdenken. Und wenn wir lange genug hin und her überlegen, finden wir 1000 Argumente für das eine und 1000 Argumente für den anderen Ausgang. Aber du hast halt hier wirklich eine herausragende Secondary mit 3 All-Pros gegen vielleicht den besten NFL-Quarterback aller Zeiten mit 5 tollen Anspielstationen, wenn ich den Running Back noch mit dazu nehme. Und natürlich wird das faszinierend sein zu sehen.
Und deshalb, ich glaube einfach, dass über 60 Minuten dieser taktischen Spielereien, wo der eine agieren und der andere darauf reagieren wird, und das manchmal wird wahrscheinlich die Seattle Defense agieren, manchmal die Broncos Offense, dass da das Gesamtpaket Peyton Manning mit seinen Coaches halt dann das Gesamtpaket der Seattle Defense insgesamt ausstechen wird. Bauchgefühl.
Wir werden sehen. Aber über Bauchgefühl müssen wir nicht diskutieren, weil
ist okay. Vor Super Bowl gibt es nur Bauchgefühl. Ach, jeder versucht sein Bauchgefühl durch irgendwelche Statistiken und wenn es die Philadelphia Eagles der erste Heimspielgegner ist, irgendwie zu begründen. Ich glaube, es gibt in diesem Jahr keine Prognose. Das sind zwei gleich starke Teams, die sind beide mega unterschiedlich. Und es ist nur ein Spiel, also es ist ja keine Finalserie oder irgend sowas, dass man dieses Jahr überhaupt keinen Favoriten machen kann. Und ich glaube, jeder begründet gerade so sein Bauchgefühl mit irgendwelchen Statistiken, die passen könnten.
Naja, aber diese Defense, Offense wins Games, Defense wins Championships Aussage ist ja jetzt auch kein reines Bauchgefühl. Also,
naja, aber die Aussage funktioniert andersrum auch, wenn man dann sagt, der Peyton Manning hat ganz gut gespielt, aber es war die Defensive der Denver Broncos, die Seattle zu 7 Punkten gehalten hat. Dann hat auch eine Defensive die Championship gewonnen, und zwar die der Broncos.
So ist es. Hier in Amerika sagen viele immer, diese Statistiken sind was für Fans und für die Medien. Ja. Und das ist auch immer am schönsten, diese ganzen Statistiken zu widerlegen. Alles, was es dazu braucht, ist halt ein Spiel.
Ja. Gut, der Producer hat, glaube ich, genug zur NFL gehört und bevor er physische Gewalt gegen Christoph anwendet.
Mozartkugeln fliegen schon. Die Mozartkugeln fliegen schon.
Ja,
Mund auf, Christoph, Mund auf.
Ja, wenn ich was kann, dann Mozartkugeln mit dem Mund auffangen. Keine Angst.
Da sollten wir ein eigenes Segment in der Big Show irgendwann mal drüber machen, Christoph. Nichtsdestotrotz, ja, das soll es gewesen sein zur NFL. Wir sprechen gleich über die NHL, beziehungsweise mit Andreas dann später über Rugby. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's ja weiter mit Eishockey in der Big Show 138.